Ja, erstmal nochmal guten Morgen. Für mich immer wieder schön, hier zu sein. Ihr wisst, ihr seid die Gemeinde, in der ich vor vielen Jahren mein Leben Jesus gegeben habe. Und deshalb ist es für mich immer was Besonderes, hier zu sein. Lobas ist mir auch noch ein Vers gekommen. Es ist den Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir selig werden sollen, als durch den Namen Jesus. Das wollte ich nur sagen. Es war so schön, ihn zu ehren, zu singen. Dankeschön für das Lobpreisteam. Stark. Am 14.08.1994 hatte der große FC Bayern München, krass, gell, die Kurve, hatte der große FC Bayern München ein Pokalspiel zu bestreiten, von dem man heute noch spricht, sprecht ihr auch noch drüber. Also in einschlägigen Sportkreisen. Der Gegner war der TSV Vestenbergskreuth, irgendwo in Mittelfranken. Der FCB, der Fußballclub Bayern, 27-maliger deutscher Meister, Champions League-Sieger, unglaubliche 291.000, der Uli Hoeneß hat ja kürzlich bei seiner Verabschiedung gesagt, über 300.000 Mitglieder, muss die Zahl korrigieren. Der TSV Vestenbergskreuth, Kreisliga, noch nie einen Titel, aber immerhin 329 Mitglieder. Und das Spiel endete tatsächlich 1:0 für den TSV. Und die Spieler, die hätten sich jetzt so gefreut, wenn sie das jetzt die Reaktion gerade gehört hätten, die sind bis heute Helden. Helden von Vestenbergskreuth, glaubt ihr, die haben den in Denkmal gesetzt. Wenn der chancenlose Kleine gegen den übermächtig Großen siegt, dann ist es einfach begeisternd und umwerfend. Der Sepp Maier, er war ja viele Jahre Torwart von Bayern München unter Manuel Neuer der 70er Jahre, also falls jetzt die Jungen ihn nicht kennen. Der hat damals Werbung für eine Fluggesellschaft gemacht und er hat damals den folgenden Werbespruch gehabt: Wir fliegen Sie überall hin, nur nicht nach Vestenbergskreuth. Er war schon cool drauf, oder ist es der Sepp? Ihr ernst vielleicht, ich spreche heute über den Kampf Davids gegen Goliath. Und ich möchte vorausschicken, du musst mindestens 14 Jahre alt sein oder in Begleitung deiner Eltern, denn die Predigt heute enthält blutige Szenen. Okay, ich werde jetzt nicht den Text lesen, das ist 1. Samuel 17, weil der Text ist jetzt zum Lesen eigentlich zu lange, ein ganzes Kapitel, aber ihr könnt es gerne natürlich nachlesen und Stück für Stück werde ich das Kapitel jetzt auch entfalten. Okay, also wir fangen jetzt an. Wir befinden uns, machen wir nochmal einen Sprung, wir befinden uns in der Frühzeit Israels und immer wieder machen ja die umgebenden Völker, ganz besonders die Philister, dem Volk Gottes das Land streitig. War eine sehr, sehr kriegerische Zeit. Und so ist das Heer der Philister mal wieder losgezogen und es steht dem Heer Israels unter der Führung König Sauls nur getrennt durch ein Tal gegenüber. Also der Klassiker, auf der linken Bergkuppe die Philister, auf der anderen Bergkuppe das Heer Israels. Und so stehen sich die Heere gegenüber. Und da tritt aus den Reihen der Philister ein Mann heraus. Ein sogenannter Vorkämpfer. Der Zweikampf vor dem eigentlichen Kampf war in der Antike durchaus üblich. Die Israeliten, der Mann kommt da raus, trauen ihren Augen nicht. Der Typ war einfach riesig. Größe 6 Ellen. Also nicht Ellen Schneider, sechsmal so groß wie die Ellen, sondern 6 Ellen und eine Handbreite, eine Elle hat 46 Zentimeter, eine Handbreite 8. Also der Mann war tatsächlich 2,94 Meter groß. Anfang des 20. Jahrhunderts lebte in den USA ein Mann namens Robert Wetlow, der war 2,72 Meter groß, 200 Kilo schwer, und das ist dokumentiert. Der hatte einen Tumor, der sich auf die Wachstumshormone auswirkte. Okay, unser Goliath war also noch einmal 22 Zentimeter größer. Vielleicht hat er die gleiche Krankheit gehabt oder vielleicht hat er einfach viel zu essen gekriegt und er ist wirklich einfach nur groß geraten. Wirklich groß. Das Gesamte, wurde so beschrieben, also wirklich dieser Hühne mit seiner Bewaffnung, Gesamtgewicht seiner Panzerung, 5000 Lot Erz. Ein Lot 11,5 Gramm, also knapp 57 Kilo, wog seine Rüstung. Zum Vergleich, die Vollrüstung, eine Rüstung eben im Mittelalter wog 20 bis 30 Kilo. Ja, also dann ist 57 etwas, was nachvollziehbar ist bei dieser Größe. Gewicht seines Speers 6000 Lot, knapp 7 Kilo. Also wenn du dich an deine Schulzeit erinnerst, Speerwerfen, ja, also mit 7 Kilo hast du nicht geworfen, das ist ein 800 Gramm Speer. Ja, das Pilum vom römischen Soldaten 1 bis 3 Kilo, also der hat da so eine, dem sein Speer 7 Kilo. Keine Ahnung, wer den gemessen und gewogen hat, aber das war echt eine Kampfmaschine. Ja, gegen den will man nicht boxen, nicht ringen und schon gar nicht kämpfen. Aber genau das will er. Ein Schildträger geht vor ihm her. Perfekte Performance. Er beginnt zu höhnen. Er beginnt herauszufordern. Was seid ihr ausgezogen zu kämpfen? Ich bin ein Philister. Und wer seid ihr? Ihr seid Knechte Sauls. Wählt einen unter euch aus, der soll gegen mich kämpfen. Gewinnt er? Dienen wir euch, gewinne ich, dient ihr uns. So was ist grundsätzlich eine sehr gute Idee, wenn man das einfach wenn man so einen Konflikt, wenn das unter zwei Leuten ausgemacht wird, das bewahrt viele andere vor Schaden. Aber in dem Fall war das nicht so eine gute Idee, weil die Gegner halt nicht gleich stark gewesen wären. Also die Idee kommt jetzt nicht so gut an. Als Saul und ganz Israel das hören, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Und jetzt passiert Folgendes. Das ist jetzt nicht nur, der ist nicht nur einmal aufgetreten, am nächsten Tag tritt er wieder auf. Und die Bibel beschreibt, das geht tatsächlich 40 Tage lang so. Und zwar morgens und abends die gleiche Vorstellung. Also ganz offensichtlich, eilig haben die es alle miteinander nicht gehabt. Ja, aber diese Art der Kriegsführung führt zu einem völligen Stillstand beim Heer Israels. Die haben überhaupt keine Ahnung gehabt, was sie machen sollten. Völlige Pattsituation. Also der ist 80 Mal auftreten. Ja. Unser Text, wenn man ihn liest, macht einen Sprung hin zu einem Teenie namens David. Er war der jüngste Sohn Isais aus Bethlehem und vor einiger Zeit war was Seltsames passiert, nämlich der große Prophet Israels, Samuel, war bei ihm zu Hause zu Besuch gewesen. Und dann war eben was ganz Seltsames passiert, nämlich der hatte die Söhne Isais zusammenrufen lassen und hat dann schließlich den David gesalbt und ihm gesagt, hey, du wirst eines Tages König. Großes Staunen. Ja, und dann hat er sich verabschiedet, haben sie vielleicht nur mit seinem Mittag gegessen, wahrscheinlich. Und dann ist der Samuel heim nach Rama, wo er wohnte, und der David ist zurück zu seinen Schafen. Also ganz merkwürdig, okay, er ist da zum König gesalbt worden, aber da ist jetzt nicht die Kutsche gekommen, sondern er geht erstmal zurück zu den Schafen. Inzwischen war der Krieg ausgebrochen und drei der 8 Söhne Isais waren beim Heer, also waren hier mit in dieser Kampfsituation. Und dann bekommt David von seinem Vater einen Auftrag, guck nach deinen Brüdern, ob es ihnen gut geht, ob die gesund sind. gib ihm diesen Scheffel geröstetes Korn und diese 10 Brote mit. Und dem Hauptmann gibst diese 10 frischen Käse. Irgendwie kommt der Hauptmann besser weg, oder? Also, okay. David vertraut die Schafe einem Hüter an und macht sich auf und kommt zum Feldlager. Er war so eine Weile unterwegs, kommt zum Feldlager und er kommt in die Situation rein. Die Heere hatten Aufstellung genommen und erheben das Kriegsgeschrei. Wahrscheinlich ging bei den Israeliten gingen die Hustenbombos rum, weil die ersten Krächzen haben die nicht hervorgebracht. War nicht so arg dynamisch, das Kriegsgeschrei. Tag 41. David lässt das Gepäck beim Tross, geht zu seinen Brüdern, vergewissert sich, dass es ihnen gut geht, dass sie nicht verwundet sind. Woher jetzt auch in der Situation? Grüßt sie, gibt ihnen das Brot. Und so in diesem Hallöchenprozess kommt es wieder zum Auftritt von Goliath. Und er beginnt wieder zu höhnen. Und dann heißt es im Text, und wer den Mann sah, floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Man kann auch nur sagen, Goliath war wahrscheinlich der Erfinder der psychologischen Kriegsführung. Und die Männer sprechen untereinander, hey, wisst ihr was, wer den erschlägt, den will der König reich machen, der will ihm die Tochter zur Frau geben und von allen Lasten befreien. Und David kriegt es mit, wird hellhörig und fragt nach, wie war das gerade? Was wird man dem geben, der diesen Philister erschlägt und die Schande Israels abwendet? Wer ist eigentlich dieser unbeschnittene Philister, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Was man merkt, in David fängt was an, er kriegt es mit, in ihm fängt was an zu brodeln. Die Antwort, ja okay, also wer den schlägt, der kriegt Geld, Frau, Rückzahlung vom Finanzamt. Und als Eliab, der große Bruder, das hört, dass sich der David hier so erkundigt, wird er zornig. Warum bist du überhaupt gekommen? Wem hast du die paar Schafe überlassen? Ich kenne die Vermessenheit deines Herzens, deine Bosheit. Du willst bloß den Kampf sehen. Und ich kann mir vorstellen, ja, David bleibt richtig die Spucke weg. Warum er gekommen ist? Hey Bruder, um dir was zum Essen zu bringen. Entsprechend die Reaktion, was habe ich denn getan? Ich habe doch nur gefragt. Ich habe mal überlegt, warum ist der Elia, warum hat er hier so überreagiert? Wahrscheinlich regt er sich auf, dass die gemeinschaftliche Mutlosigkeit und damit die eigene sichtbar wird. Und gleichzeitig regt er sich über die mutige Reaktion von David auf. Also da wird was offensichtlich, die eigene Mutlosigkeit, die Mutlosigkeit von uns alle, von ihm. Und jetzt ist da eine mutige Reaktion vom kleinen Bruder. Das kommt beim großen Bruder nicht so gut an. Die Anklage ist völlig absurd und ungerecht. Das trifft echt. Wenn du sowas vom großen Bruder zu hören kriegst, hat das normalerweise die gleiche Wirkung, wie wenn man Wasser ins Feuer kippt. Da wird was im Keim erstickt, normalerweise. Ja, du regst dich, ja, und dann auf einmal kommt der große Hammer und haut wieder alles platt. So kommt es rüber. Aber David war von einem anderen Kaliber. Er lässt sich nicht beirren. Er wendet sich ab und fragt nochmal, was wird man geben, der diesen Philister erschlägt? Und jetzt kommen Dinge ins Rollen. In der Art, wie er fragt, liegt was einige dazu veranlasst, zu Saul zu gehen und zu sagen, da ist jemand, der ist bereit zu kämpfen. Und er wird zu Saul geführt und David steht vor seinem König. Und er sagt, seinetwegen, also wegen des Goliaths, lasse ich keiner den Mut sinken. Dein Knecht geht hin und kämpft mit ihm. Man kann sich vorstellen, dass der Saul ganz, ganz große Augen macht und zweifelt. Hey, du kannst da nicht hingehen. Du bist viel zu jung. Du hast überhaupt keine Erfahrung. Du hast gar keine Chance. Das ist absolut die falsche Gewichtsklasse. Guck mal, was bringst du auf die Waage? 60, der bringt 200. Das kann nicht gut gehen. Aber David sieht es völlig anders. David hat durchaus Erfahrung. Und seine Antwort des Glaubens, Saul, ich hütete die Schafe meines Vaters. Und dann, wenn Folgendes passiert ist, dass ein Löwe oder Bär gekommen ist, ja, das waren so die Herausforderungen des Hirten damals, da kam halt mal ein Bär vorbei oder ein Löwe. Und wenn also so ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf wegtrug von der Herde, dann lief ich hinterher, schlug auf ihn ein und rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn beim Bart und schlug ihn tot. Also das liest man so schnell drüber, gell? Aber wenn man sich das mal so überlegt, ja? Wow, was für ein Hirte. Einem Raubtier den Raub rauben. Ein Löwen am Bart packen. Ja, also wenn man sich mal so wir waren ja vielleicht alle schon mal in der Wilhelma und wenn man sich diese Tiere aus der Nähe anguckt, gell? Oh. Ja, also der hat die Bart gepackt und hat den draufgehauen und hat die Schafe wieder zurückgeholt. Der riskiert sein Leben für seine Schafe. Und David weiter, so hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen und diesen unbeschnittenen Philister soll es genauso gehen. Denn er hat das Heer des lebendigen Gottes und damit Gott selber verhöhnt. Für David war das was ganz Selbstverständliches. Okay, da will mich also Bär und Löwe berauben, meinen Tieren Schaden zufügen? Hinterher. So, da wollen die Philister uns bezwingen und berauben. Dazu kommt, dass noch dieser eine den Herrn verhöhnt, hinterher und am Bart packen. David überträgt, der Herr, der mich vor dem Löwen und dem Bären gerettet hat, der wird mich auch retten vor diesem Philister. David überträgt. Gott hat da und dort geholfen. Ich habe da und dort schon den Hammer mit Gott erlebt. Und das werde ich hier auch. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Herr den Kampf gegen Goliath durch den Kampf gegen Löwen und Bär für David vorbereitet hat. Kann ich mir vorstellen. David weiß genau, meine Hilfe kommt vom Herrn. Hilfe kommt von dem, der mich behütet. Von dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Mit seiner Hilfe werde ich ihn schlagen. Und mit seiner Hilfe ändern sich die Kräfteverhältnisse. Was für ein Mut. Was für ein Vertrauen auf den Herrn. Und Saul kommt zu der Entscheidung, okay, geh hin, der Herr sei mit dir. Und eigentlich wäre das die Aufgabe Sauls gewesen als König. Dann kommt der nächste Schritt. Saul legt David seine Rüstung an, den Panzer, er stülpt ihm den Helm drüber, kann man sich vorstellen, wie der gewackelt hat. David gürtelt sich mit dessen Schwert, er bewegt sich, das Ganze ist viel zu schwer und drei Nummern zu groß. Das Schwert scheppert beim Gehen so richtig, so holpert so über den Boden drüber. Sowas hat er noch nie angehabt, es behindert. Und David sagt, ich bin das nicht gewohnt und legt alles wieder ab. Und er geht hin, bewaffnet sich selber, nimmt seinen Hirtenstab, wählt 5 glatte Steine aus dem Bach, legt sie in die Tasche, nimmt die Schleuder in die Hand und geht dem Philister entgegen. Ich habe mal gegoogelt, Schleuder. Bei eBay 2,32 Euro. Das ist so eine Art Aschgabel, gell? Dann kommt da der Gummi. Gell? Also ihr erinnert euch alle an die Schule, da war das ja noch einfacher, man hat einfach Daumen und den Zeigefinger genommen und dann der Bolzen. Und dann ja, und die Schleuder, also 2,32 Euro. Und die Schleuder, die David hatte, das war die günstigere Variante. Nämlich, das war einfach ein Lederstreifen. In der Mitte war so eine Art, ein bisschen Verbreiterung, da konnte man den Stein reinlegen. Dann hat man beide Enden zusammengefasst, hat den Stein reingelegt. Ja, dann fängt man an, das Ding zu schwingen. Man nimmt Geschwindigkeit auf, erfasst es, zieht und lässt dann ein Ende los und dann haut der Stein ab. Also das kriegst du bei eBay, ja gut, das wird wahrscheinlich nicht mehr verkauft, da kannst du auf der Hose nehmen, einen Streifen rausschneiden, dann hast du auch eine Schleuder. Und David hat als Hirte viel Zeit zum Üben gehabt. Ich glaube, wenn er sich seine Zeit vertrieben hat, hat er seinen Lederschleifer genommen und hat die Tannenzapfen von den Bäumen runtergeholt. Die Ausrüstung des Philisters, ein Vermögen. David und Goliath bewegen sich aufeinander zu. Was für ein Bild. Ja, dort der leicht bewaffnete Hirtenjunge, auf der anderen Seite der schwer bewaffnete riesige Krieger. Goliath nimmt David wahr, jung, bräunlich und schön. Mit anderen Worten, unerfahren und ohne Narben. Ja, Narben sind des Kriegers Zierde. Und er verachtet ihn. Was kommt denn da angelatscht? Ja, bin ich denn ein Hund, dass du mit dem Stecken zu mir kommst? Ich gebe dein Fleisch den Tieren. David kontert. Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Gottes, den du verhöhnst. Der Herr wird dich in meine Hand geben. Ich schlage dir den Kopf ab, gebe deinen Leichnam den Vögeln zum Fraß, dass alle Welt innewerde, dass Israel einen Gott hat, damit die ganze Gemeinde innewerde, dass der Herr nicht durch Schwert und Spieß hilft. Also hier wird auch ein Motiv sichtbar von David. Die ganze Welt soll erkennen, dass Israel einen Gott hat, einen Gott, der zu seinem Volk steht. Und Israel soll erkennen, der Herr ist unsere Stärke. Auf ihn verlassen wir uns in Schwierigkeiten. Und so ist der 16-Jährige dabei, allen eine Lektion zu erteilen. Der Philister naht sich. David läuft ihm eilends entgegen. Der hat es auch noch eilig gehabt. Also wirklich. Ja, das drückt so eine Herzenshaltung aus, voller Mut und voller Kühnheit. Er holt einen Stein aus der Tasche, legt ihn in die Schleuder, fängt an, das Ding zu wirbeln, lässt los. Ja, wir folgen dem Flug, der Flugbahn des Steines. Der Stein hebt ab, senkt sich und klatscht dem Philister, dem Goliath, in die Stirn. Und der Mann fällt wie ein Baum. Und David geht hin, und jetzt wird es blutig, hackt ihm den Kopf ab mit dessen Schwert. Und so überwand David, so ist das Wort, so überwand David den Philister mit Schleuder und Stein. Die Philister, denen ging es jetzt gar nicht mehr gut. Die sind schlagartig ihrer stärksten Waffe beraubt und sind völlig geschockt und brechen zusammen. Auch hier sieht man wieder, setze niemals auf ein Pferd allein. Macht man nicht. Ja, die brechen zusammen. Ja, schlagartig. Ja, unser großer Held, der die Stütze unseres Heeres, ja, mit einem Mal gefallen und geschlagen. Und sie fliehen Hals über Kopf. Bei Israel vollzieht sich das völlige Gegenteil. Die sind nach einer irren Depression, sind die schlagartig euphorisiert, verfolgen und plündern den Feind. Und es wird ein totaler Sieg errungen. David kommt zurück zu Saul, wahrscheinlich so vollgepumpt mit Adrenalin, den Kopf des Philisters unterm Arm. Ja. Wessen Sohn bist du, mein Junge, fragt der Saul. Ja, ich bin der Sohn Isais. Also ich komme aus nirgendwo, aus Bethlehem. Ah, Bethlehem. Ja, großes Staunen. Was für ein Mut. Ja, und wenn man sich das mal überlegt, ist schon krass. Ja. Du bringst deinen Brüdern morgens ein Vesper, ja, und eine Stunde später hast du den Riesen umgehauen und den Krieg entschieden. Hast auf der Tagesagenda stand eigentlich was völlig anderes. Ja. Und als David heimkommt, hat ihn der Vater gefragt, ja, David, wie war's? Hat alles geklappt? Oh ja, doch. Und dann, ich habe vergessen, dem Hauptmann den Käse zu bringen. Und ja, und dann hat er ganz bestimmt die Geschichte noch weiter erzählt. Und das Gesicht des Vaters hätte ich gerne gesehen. Stark. Was können wir hier mitnehmen? Wenn gar nichts mehr geht, geht was. Also was wir hier rausnehmen können, das ist natürlich Glaube und Vertrauen. David sah nicht auf den Riesen Goliath, sondern auf den viel größeren Gott. Das war, glaube ich, der Eindruck von dir vorher, gell? Ja. Sondern auf den viel größeren Gott. Und das hat ihn ausgemacht, dass er auf Gott geschaut hat. Und für uns heißt es, schau nie auf die Umstände. Ja, schau immer auf deinen Gott, er ist größer. Egal wie deine Umstände sind, Gott ist einfach größer. Und wir haben einen Vater, der uns hilft, der total zuverlässig und verlässlich ist. David hat ganz selbstverständlich die Situation übertragen. Also wenn der Herr mir gegen den Löwen und Bären geholfen hat, dann hilft er mir auch gegen Goliath. Und wir übertragen genauso, der Herr, der mir gestern geholfen hat, und wenn wir jetzt hier eine Runde machen würden, eine Zeugnisrunde, da würde jeder von uns, könnte ganz, ganz wunderbare Geschichten erzählen, wie er in einer Situation war, wo er Gott um Hilfe gebeten hat und wie Gott eingegriffen hat oder wie Gott Wende gebracht hat. Ja, vielleicht war es eine kleine Geschichte, vielleicht ist es eine Lebensgeschichte, vielleicht ein Lebensabschnitt, wo Dinge total verändert worden sind. Ja, und es geht darum, wie übertragen der Herr, der mir in dieser und jener Situation geholfen hat, der wird mir auch in der neuen Situation, wird mir helfen. Der Herr, der mir gestern geholfen hat, der hilft mir heute und der hilft mir morgen. Was drückt dich? Wofür fürchtest du dich? Wie heißt dein Goliath? Geht es an im Namen des Herrn? Fröhlich, mutig, zuversichtlich. Ich packe das nicht alleine, aber mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, sagt David dann in dem Psalm. Ich kann über Mauern springen. Mit dir, mein Gott, kann ich mein Goliath umholzen. Mit dir kann ich jede Nuss knacken. Du bist, oh mein Gott, die Quelle meines Mutes. Und so ist es einfach wirklich, wirklich wichtig, dass wir unserem Herrn vertrauen, dass wir glauben. Wir haben, genau, das ist das, was David dem Volk gezeigt hat, zeigt er uns genauso. Es ist unser Gott. Wir haben einen Gott, der für uns ist, der mit uns ist. Dann, was man auch noch rausnehmen kann, wir sehen hier ein Prinzip, das Prinzip im kleinen Treusein über mehr gesetzt worden. David hat sich aufopferungsvoll mit ganzer Hingabe um seine kleine Herde gekümmert. Er war im Kleinen treu und als er, interessant, als er dann vom Vater beauftragt wurde, zum Heerlager zu gehen, hat er die Schafe nicht sich selber überlassen, er hat sie jemand anvertraut. Also er war jemand, der sehr treu war an seiner Aufgabe. Und er wird mehr über mehr gesetzt, er wird schließlich sogar Hirte über ganz Israel. Und was du heute, kann man übertragen, was du heute in Aufgaben hast, in der Gemeinde oder auch in anderen Bereichen, ja, auch in deinem Beruf, gilt hier genauso. Egal, ob das eine große oder kleine Aufgabe ist, übe sie treu und gut aus. Sei im Kleinen treu und der Herr wird dich über mehr setzen. Das ist ein geistliches Prinzip. Das, was du jetzt tust, mach es treu und der Herr wird dich über mehr setzen. Und dann ist David, wollen wir uns auch nochmal bewusst machen, ein Bild für Jesus. David hat den Raubtieren den Raub geraubt. Und Jesus, unser Herr, hat dem Raubtier den Raub geraubt. Ja, er hat dich und mich aus den Klauen befreit. Du warst im Maul des Raubtieres. Ja, und wir machen uns bewusst, dass unser Hirte nicht nur sein Leben gewagt hat, sondern er hat sogar sein Leben gegeben, ja, um uns aus dem Maul des Raubtieres rauszukriegen. Und deshalb war das so schön, dass wir heute Morgen seinen Namen geehrt haben und ihn angebetet haben, unseren Herrn. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und in diesem Wissen, dass wir so einen Gott haben, der so zu uns steht, ja, da bleibt eigentlich nur eines übrig, ja, kühn sein, mutig sein, ja, zuversichtlich sein und zu vertrauen, dadurch ehren wir ihn. Amen. Stehen wir noch auf? Herr, ich möchte dir Danke sagen für dein Wort, für die großen Wunder, die in deinem Wort beschrieben sind. Wir danken dir für Menschen, die große Taten begangen haben in deinem Namen und weil sie dir vertraut haben. Und Herr, wir möchten das übertragen auf unser Leben. Herr, du weißt, wo unser Goliath ist. Du weißt, wo wir herausgefordert sind. Herr, wir wollen genauso wie David kühn sein. Wir wollen auf dich schauen. Mutig sein. Und die Dinge angehen. Und wir danken dir, dass wir erleben werden, wie du zu uns stehst. Wie wir mit deiner Hilfe unsere Herausforderungen bewältigen. Danke, Herr. Ich möchte einfach dich bitten, dass ja, wir wollen uns entscheiden für Kühnheit und Mut, indem wir dir vertrauen. Herr, wir wollen dir als deine Gemeinde von ganzem Herzen danken, was du für uns getan hast. Danke, dass du uns aus dem Maul des Raubtieres gerettet hast. Wir ehren dich und danken dir von ganzem Herzen, Herr. Du bist unser Erlöser und unser so mutiger Befreier. Danke.